Stimmung war mega. Also das war echt ein Tag, den man nicht vergessen wird.
Die Reise in diesem hoffentlich magischen Sommer geht weiter.
Am Himmel blitzt und donnert es die ganze Zeit.
Natürlich! Wer sonst, wenn nicht Niklas Füllkrug?
Deutschland gewinnt verdientermaßen und steht damit im Viertelfinale dieser Europameisterschaft.
Hammer, es war richtig Hammer. Vor allem die Laola-Welle, die einmal komplett drum gegangen ist. Es war Wahnsinn. Es war richtig geile Stimmung.
Lamine Yamal am Strafraum, in die Mitte gelegt. Olmo, Tor! 1-0 Spanien! Mittelstädts Flanke auf den zweiten Posten zurückgelegt.
Schuss Musiala, alle schreien Handspiel, 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 aber es gibt kein Handspiel. Tor Spanien, ich glaub's nicht, Kopfball Merino, 2-1 Spanien.
Adios, Sommermärchen.
Wir hätten es gerne noch eine Woche länger gehabt, das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Was war das für ein Sommer in Deutschland? Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, große Euphorie und das unglückliche Aus im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien. Und dann gab's noch die Olympischen Spiele in Paris, von denen so viele Menschen verzaubert wurden. Aber halt, wir wollen ja nicht zurückschauen, sondern vorausblicken auf das Sportjahr 2025, in dem es auch viele Höhepunkte geben wird. Einige haben wir uns rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Mein Name ist Nikolaus Hillmann und ich freue mich sehr über meine Gesprächspartnerin Stefanie Batschek, Fußballreporterin für die ARD Sportschau und auch regelmäßig zu hören im Radio in der Bundesliga-Konferenz und bei Länderspielen. Hallo.
Hallo Nick.
Wir haben ja eben so ein paar Highlights gehört, was die deutsche Männernationalmannschaft angeht. Wie hat die dir eigentlich gefallen? Zwischen Team und den Fans gab es ja einige Jahre so ein bisschen angespanntes Verhältnis.
Und ich finde, dass dieses angespannte Verhältnis total gelockert wurde durch das Auftreten im Vorfeld der Europameisterschaft, während der Europameisterschaft und auch danach. Also da ist ganz viel richtig gemacht worden, auch drumherum, sei es diese Bekanntgabe des Kaders. Ich weiß, da haben einige draufgeschaut und gesagt, was machen die denn da? Jeden Tag wird ein anderer Spieler bekannt gegeben und dann noch über die sozialen Medien. Ich fand das sofort klasse und ich fand, dass diese Nationalelf mittlerweile viel nahbarer wirkt und sie begeistert auch einfach wieder und ich finde, das merkt man an allen Ecken und Enden.
Der Bundestrainer hat es ja gesagt, er will Weltmeister werden. Das ist allerdings erst 2026 möglich. Unser Kollege Burkhard Hupe hat sich mal Gedanken gemacht über den Weg zurück der Männernationalmannschaft in die Weltspitze mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Das Länderspieljahr 2024 brauchte nur 8 Sekunden, um neue Hoffnung zu wecken.
Wir haben den Ball gut laufen lassen, immer schnell wiederbekommen, wenn wir ihn verloren haben und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Das 1:0 durch Florian Wirtz, das in einem überraschenden 2:0 Erfolg bei den Franzosen mündete, weckte im März fast vergessene Sehnsüchte.
Kann immer mal sein, dass man ein Spiel verliert, das ist völlig klar. Aber generell will ich, dass wir in den Bus einsteigen und zum Spiel fahren und jeder das Selbstverständnis hat, ja klar gewinnen wir heute. Wir sind Deutschland, wir sind eine Fußballnation, wir gewinnen.
Mutig, schnell und voller Überraschungen, so spielte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in diesem Jahr. Und in der noch frischen Erinnerung fühlt es sich immer noch an wie unerwarteter Schneefall an Heiligabend.
Es geht einfach nur über eine Konstanz und das hat Spanien gezeigt mit dem Nations League-Titel, das hat Argentinien gezeigt davor. Beide wurden Welt- und Europameister und da kann man sich schon auch ein Beispiel nehmen.
Doch wenn eines im Fußball gewiss ist, dann ist es die Ungewissheit. Wie abhängig ist die deutsche Mannschaft also von Musiala und Wirtz, den aktuell wichtigsten Unterschiedsspielern? Bayern-Trainer Vincent Kompany hat darauf zumindest eine indirekte Antwort.
Dass die beiden für Deutschland spielen, ist natürlich toll für Deutschland.
Und das ist auch toll für Tim Kleindienst als Vorlagenprofiteur, der im Herbst in nur wenigen Wochen zu einer ernstzunehmenden, echten Neun herangewachsen ist.
Und ich glaube, dass so eine Energie, die da entsteht, die dich in so einem Flow brutal nach vorne peitscht und ist einfach, glaube ich, für alle schön zu sehen, dass es so jetzt gerade momentan läuft.
Für den neuen Flow sorgt auch ein neues Betriebsklima. Einige Platzhirsche wurden von Nagelsmann aussortiert, andere in die zweite Reihe platziert und Joshua Kimmich übernahm die Kapitänsbinde. Er tat dies mit großer Selbstverständlichkeit und sehr reflektiert.
Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir ein Spiel 3-0 gewinnen oder wenn wir ein EM-Spiel gewinnen, dass meine Kinder zu Hause warten und eine Laola-Welle machen. Aber genauso ist es auch, wenn wir 4-mal in Folge verlieren, dann ist es meinen Kindern auch egal. Also die meint es ja nicht böse, aber da habe ich einfach andere Aufgaben und das hilft mir dann extrem, die Dinge einzuordnen.
Die beiden Nations League-Viertelfinalspiele im März gegen Italien werden zum echten Lackmustest für die neue deutsche Fußball-Euphorie.
Und wenn wir 25 genauso angehen, wie wir 24 jetzt vor allem auch nach der EM bestritten haben, glaube ich, ist das Präparieren der Mannschaft viel weiter abgeschlossen. 26, wenn wir die Quali gut machen, sind wir deutlich besser vorbereitet für so ein großes Turnier, weil einfach die Zeit auch nochmal länger ist. Und dann, glaube ich, wird es gut.
Glaube und Hoffnung sind nicht die schlechtesten Eigenschaften für eine Mannschaft, die Großes erreichen will und tatsächlich auch kann.
In diesem Jahr will die Mannschaft also erstmal die Nations League gewinnen. Das Viertelfinale gegen Italien am 20. März in Mailand, das Rückspiel drei Tage später in Dortmund. Welche Bedeutung hat eigentlich die Nations League inzwischen?
Sie hat zumindest wieder eine Bedeutung, denn das war ja das große Problem unter den Trainern vorher, dass die Nations League so angeschaut wurde, nach dem Motto, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Turnier, das müssen wir auch noch mitnehmen. Und mein Eindruck ist, dass die deutsche Nationalelf mittlerweile jedes Spiel bei der Nations League ernst nimmt und das auch angeht und jedes Spiel auch gewinnen möchte. Und da wird nicht nachgegeben, sondern bis zum Ende durchgezogen. Etwas, was sehr, sehr lange keine Rolle gespielt hat. Deswegen umso schöner. Und du hast es ja auch angesprochen, dieses Spiel gegen Italien. Wenn das denn gewonnen wird, dann sind die Chancen groß, dass ja die deutsche Mannschaft ein Heimturnier austragen darf. Nämlich dann das Finale der Nations League, das Final Four. Und das findet dann in Deutschland statt. Wäre natürlich eine tolle Sache auch für die Fans und für die Mannschaft.
Also gar nicht so unrealistisch, in diesem Jahr schon einen großen Titel zu gewinnen für die deutsche Männernationalmannschaft, nämlich den der Nations League. Realistische Titelchancen für die deutschen Fußballfrauen gäbe es ja auch bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Anfang Juli geht es los bis zum 27.07. Unsere Kollegin Martina Knief hat mit dem neuen Bundestrainer Christian Wück darüber und über das Turnier im Sommer gesprochen.
Wie viel Druck ist da schon dabei? Sie waren U17 Europameister, U17 Weltmeister mit den DFB-Junioren und jetzt gleich das erste große Turnier nach nicht mal einem Jahr als Frauenbundestrainer.
Wir sind alle in einem Bereich, in einem Fußballbereich, wo der Druck ganz normal ist, wo der Druck aber auch gewünscht ist. Und jeder Mensch, jede Spielerin, jeder Trainer geht mit Druck anders um und hat eine andere Einstellung zum Druck. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, mit einer positiven Einstellung in die Turniere reinzugehen. Wir wollen überzeugt davon sein, dass wir alles erreichen können, zu was wir fähig sind. Und deswegen glaube ich, dass der Druck dazugehört, aber wir alle selbst dafür zuständig sind, wie wir mit diesem Druck umgehen.
Auf Wück reimt sich Glück. Wie viel Glück braucht man, um einen großen Titel zu gewinnen?
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, gehört Glück zum Fußball immer dazu. Und dieses Spielglück, das kann man nicht erzwingen, das kann man auch nicht irgendwie beeinflussen. Da muss man drauf vertrauen, dass man das bekommt. Aber man muss auch seine Hausaufgaben machen. Man muss die Grundvoraussetzungen dafür legen, dass man erfolgreich sein kann. Und wenn dann das Spielglück noch dazu kommt, dann kann man auch Großes erreichen.
Polen als EM-Debütant, Dänemark und der alte bekannte Schweden sind die Gruppengegner bei der Europameisterschaft. Wie fällt da Ihre Bewertung aus für die drei?
Es ist eine sehr interessante Gruppe. Ich glaube, es hätte schlimmer kommen können, wenn ich auf Gruppe D schaue. Aber wir dürfen jetzt
Frankreich,
nicht,
England, Niederlande.
Richtig. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, nur eine einzelne Mannschaft zu unterschätzen. Ich glaube, jede einzelne Mannschaft hat Fähigkeiten, um in die K.O.-Phase zu kommen. Ich denke da nur an Eva Bajor bei den Polen. Ich denke an Pamela Harder von Bayern München, die in Dänemark spielt, und die Schweden gehören in jedem Turnier zu den Favoriten. Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, wir müssen top vorbereitet sein, aber eben auch mit der nötigen Überzeugung in die Spiele reinzugehen, dass wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, wenn wir bewusst in diese Spiele reingehen, dass wir es dann auch schaffen können.
Christian Wück, mit welchen Erwartungen gehen Sie ins EM-Jahr 2025 für Sie persönlich? Und ist es vielleicht ein Vorteil, dass Sie wissen, wie man große Titel gewinnt?
Ich glaube, die Erfahrungen, die wir im Trainerinnen-Team haben, die werden uns definitiv helfen. Alle drei Trainer und Trainerinnen haben gewisse Erfahrungen in solchen Endturnieren auf dem Platz oder neben dem Platz erfahren dürfen. Und die können wir jetzt weitergeben an die Spielerinnen. Und ich glaube, das könnte auch eine Komponente werden, um erfolgreich zu sein. Die Spielerinnen wissen aber auch, dass sie auf den Punkt eben top vorbereitet ihre Leistung abrufen müssen. Wir freuen uns alle auf dieses Turnier. Wir wollen in Deutschland eine gewisse Euphorie entfachen mit guten Spielen und mit positiven Ergebnissen. Und dann hoffen wir alle, dass wir am Ende des Julis 2025 dann hoffentlich mit einem Lächeln auf dieses Turnier zurückblicken.
Wichtige Spielerinnen, wie zum Beispiel Alexandra Popp, haben aufgehört. Der alte Bundestrainer Horst Rubesch hat sein Amt an Christian Wück übergeben. Wie groß ist denn insgesamt der Umbruch nach den Olympischen Spielen?
Der ist schon recht groß. Alexandra Popp hast du gerade angesprochen. Sie ist nicht die Einzige, die aufgehört hat nach langer Zeit. Svenja Huth hat aufgehört, zwar schon ein paar Spiele zuvor, auch schon vor den Olympischen Spielen, aber die war eine tragende Säule in diesem Team. Marina Hegering, also die Person für mich, die Spielerin für mich in der Abwehr, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn da wird Christian Wirk noch weiter dran arbeiten müssen, da die richtige Konstellation zu finden in der Abwehr. Die hat hinten alles zusammengehalten, die ist auch nicht mehr mit dabei. Die Nummer 1 lange Zeit, Merle Frohms hat auch aufgehört. Dann kommt dazu Lena Oberdorf, die ja so die als Zukunft gesehen wird im defensiven Mittelfeld nach ihrem Kreuzbandriss, fällt nach wie vor aus. Also das ist eine sehr spannende Konstellation, die der neue Bundestrainer da vorgefunden hat. Und er experimentiert viel mit jungen Spielerinnen auch, beruft die rein und gibt ihnen dann auch die Einsatzzeiten vor der Winterpause, zum Beispiel gegen die Schweiz, gegen die Gastgeberinnen dann. Da durften gleich, ich glaube, das waren 2 oder 3 Debütantinnen ran und eine hat an ihrem Geburtstag gleich direkt ein Tor gemacht im ersten Länderspiel. Also Vertrauen zahlt sich dann auch aus. Ganz, ganz spannende Konstellation, Nick.
Ist denn Halbfinale oder Finale realistisch?
Ja, ich habe mich letztens mit Kollegen und Kolleginnen unterhalten und habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, für mich ist Deutschland ein Titelkandidat. Deutschland hat so viel im Rucksack, hat so interessante Spielerinnen. Und wenn Christian Wück es schafft, sie in die Spur zu bringen, diese Spielerinnen als Team, das Ganze auch zu formen, mit diesem Selbstbewusstsein, dem offensiven Fußball und dem Ballbesitzfußball, den er auch sehen möchte und den er auch teilweise zeigt mit seiner Mannschaft, dann kann das was richtig Großes werden.
Früher waren mal ganz viele Spielerinnen von Turbine Potsdam in der Nationalmannschaft dabei, diese Zeiten sind ja lange vorbei. Turbine in die Bundesliga aufgestiegen, aber abgeschlagen, letzter in der Tabelle. Wie siehst du denn die Zukunft des Frauenfußballs in Berlin und Brandenburg? Ich glaube, dass der 1. FC Union ja auf dem Weg ist in Richtung erste Liga. Wird das die Zukunft sein, dass man ohne ein Männerteam im Hintergrund, ein gutes aus der ersten oder zweiten Liga, da keine Chance mehr hat?
Ja, das ist definitiv die Zukunft. Also da tut mir Turbine auch total leid. Ja, ich glaube, da wurde in der Vergangenheit auch an der einen oder anderen Stelle verpasst, etwas zu ändern an diesen sehr festgefahrenen Strukturen. Und das ist dann die Zukunft, dass ein Männerverein dahinter steht. Und für mich ist der 1. FC Union so das Paradebeispiel. Denn die haben das ohne viel Trara gemacht, haben auch lange nicht darüber gesprochen, dass sie versuchen, die Frauen, das Frauenteam voranzubringen. Und sie haben Erfolg und sie holen die richtigen Spielerinnen. Zum Beispiel vor dieser Saison haben sie dann Spielerinnen auch teilweise aus der Bundesliga geholt, die woanders vielleicht nicht so funktioniert haben, aber die diese Erfahrung haben, haben sie mit eingebunden und zehren total daraus, spielen bislang eine richtig gute Saison in der zweiten Liga.
Und können aufsteigen in die erste Liga. Das lassen wir jetzt mal so ein bisschen beiseite, denn wir wollen mal auf unsere Lieblingsmännerclubs in der Region schauen. Das sind ja der 1. FC Union, Hertha BSC und Energie Cottbus. Bleibt Union in der Bundesliga? Die schwächeln ja ziemlich heftig jetzt in der ersten Liga.
9 Pflichtspiele in Folge. Ohne Sieg. Das haut mittlerweile richtig rein. Und was ich so interessant finde, ist, dass die Punkte, die der 1. FC Union zu Beginn der Saison gesammelt hat, die sind jetzt so wichtig, um dann nicht unter den Strich zu rutschen. Also beim 1. FC Union muss einiges passieren, dass das Ganze sich so ein bisschen erschüttert. Ja? Ich hoffe es nicht, dass der 1. FC Union wieder in diesen Abstiegsstrudel reinrutscht, denn das war ja schon Ende der letzten Saison ein komplettes Drama mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag zu Hause.
Und es gibt ja schon einen Zweitligisten in der Region, der heißt Hertha BSC. Und der versucht ja oder hat zumindest angekündigt, wieder zurückkehren zu wollen in die erste Liga. Aber das sieht momentan auch nicht danach aus. Wird es denn da noch irgendeine Art blau-weißes Wunder geben? Das ist ja eigentlich fußballerisch eine gute Mannschaft und es sind ja viele Voraussetzungen, es kommen immer wahnsinnig viele Leute ins Stadion, aber irgendwie kriegen sie es nicht gebacken.
Ja, Christian Fjell möchte ja gerne diesen Ballbesitzfußball sehen, diesen offensiven Fußball sehen und das Wahnsinnige ist, dass gerade gegen die Teams, die ein bisschen tiefer stehen und ein bisschen weiter unten in der Tabelle, die eigentlich nur gut gegen den Ball arbeiten, gegen die tut sich Hertha BSC immer ganz besonders schwer. Und das vor allen Dingen zu Hause, ist mir dann oft zu eindimensional. Weiß nicht, ob es dann vielleicht auch mal einen Spieler braucht auf dem Platz, der noch ein bisschen mehr die anderen mitzieht. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass sie jetzt Ruhe bewahren. Und da werden sie ganz doll dran arbeiten müssen. Und es ist umso bitterer, weil diese zweite Liga sehr eng beieinander ist. Also auch die Teams, die ganz oben gerade stehen, die punkten nicht konstant. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es Dass also das bei Hertha ganz, ganz viel, um es positiv zu formulieren, ganz viel passieren muss, dass damals eine Serie hingelegt wird in der Rückrunde, dass es reicht am Ende für den Aufstieg.
Hertha BSC spielt ja bekanntlich in der zweiten Liga und vielleicht treffen sie in der kommenden Saison ja einen alten Bekannten wieder, nämlich den FC Energie Cottbus, die in die dritte Liga aufgestiegen sind und jetzt überraschenderweise auf einem Aufstiegsplatz überwintern werden. Was ist denn da los? Schaffen die das wirklich? Könnte es da dieses Wunder von der Lausitz geben, dass die durchmarschieren von der vierten in die zweite Liga?
Ja, das Verrückte ist ja, dass der Energie Cottbus nicht das erste Team wäre, was einfach durchmarschiert in die zweite Liga in den letzten Jahren. Das ist Preußen Münster gelungen, das ist dem SSV Ulm gelungen. Also Cottbus wäre da in guter Gesellschaft, sagen wir es mal so. Cottbus mit 37 Punkten auf Tabellenplatz 2, wenn ich das richtig zusammenbekommen habe, mit 42 erzielten Toren. Da ist nur Ingolstadt besser. Und dann haben sie als Trainer nach wie vor Klaus-Dieter Wollitz, der eigentlich angekündigt hat, jetzt ab der kommenden Saison nur noch Sportdirektor sein zu wollen. Aber ganz ehrlich, wenn man den kennt, kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn die jetzt aufsteigen in die zweite Liga. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, dass der dann sagt, nee, da werde ich doch nochmal vielleicht diese Chefcoach-Rolle behalten.
Das denke ich auch. Ich danke dir erstmal. Wir wollen beim Fußball bleiben. Allerdings gehen wir jetzt zu einem Fußball, der überwiegend mit der Hand gespielt wird. Interessanterweise, die Rede ist vom American Football. Auch eines der Highlights im Jahr 2025, das erste reguläre NFL-Spiel im Herbst im Olympiastadion zu Berlin. Matthias Gindorf.
Es soll ein Football-Feiertag für die Stadt und für alle deutschen NFL-Fans werden. Kurz vor Weihnachten wurde der Deal bestätigt, über den schon lange spekuliert wurde.
We're so excited to announce that the NFL is bringing its first regular season game to Berlin in 2025. We can't wait to see you all at Olympic Stadium in Berlin.
Das ist der Chef der NFL, Roger Goodell. Er kann es kaum erwarten, alle Footballfans beim ersten regulären Saisonspiel der NFL in Berlin zu sehen. In den kommenden 5 Jahren soll es insgesamt 3 dieser Spiele im Olympiastadion geben. Das Berliner Football-Urgestein Roman Motzkus freut sich riesig darauf.
Wir haben das vor 30 Jahren schon mal erlebt, was die NFL hier auf den Rasen zaubern kann und vor allen Dingen auch um das Stadion herum zaubern kann. Und jetzt wird es sogar noch mal im größeren Rahmen mit einem regulären Saisonspiel gezeigt. Damals waren es ja nur Vorbereitungsspiele.
Die NFL investiert dafür 50 Millionen Euro. Das Land Berlin steuert aus der klammen Haushaltskasse rund 12 Millionen bei. Sportsenatorin Iris Spranger macht das aber gerne.
Das wird sich absolut für Berlin lohnen. Und Sie wissen ja, Berlin kann Großveranstaltungen. Und jede Großveranstaltung hat auch immer einen Mehrwert für Berlin gebracht. In Frankfurt, in München, wo bisher ja immer die Spiele stattgefunden haben, Frankfurt über 100 Millionen Mehreinnahme, München so ähnlich. Und das wird sie jetzt natürlich auch für Berlin sein. Also es lohnt sich.
Gerechnet wird, dass die Berlin-Spiele etwa 250 Millionen Euro an Umsatz generieren werden, wenn Fans anreisen, Hotels buchen, essen gehen oder Fanartikel kaufen. Neben dem wirtschaftlichen Blick gibt es aber noch einen sportlichen. Die NFL will auch die Entwicklung des American Footballs in der Region generell vorantreiben, in Vereinen oder auch Schulen. Darüber freut sich vor allem Cem Herder. Er ist Vorstand im Footballverband Berlin-Brandenburg.
Wir bekommen durch die Zusammenarbeit mit der NFL die Möglichkeit, in die Infrastruktur, in die Sportinfrastruktur zu investieren. Wir können Flag Football größer fördern, auch mit Hinblick auf die Entwicklung hin zu den Olympischen Spielen 2028. Wir können die Lehrerausbildung unterstützen, dass an den Schulen unterrichtet werden kann. Wir können im Tackle-Bereich unterstützen und sehen da große Chancen für die Entwicklung der Sportart, die wir durch die Verbände dann fördern können.
Wenn die NFL nach Berlin kommt, sollen also möglichst viele etwas davon haben. Wer bei der Premiere gegen wen spielt, ist aber noch nicht sicher. Vorher muss noch das Stadion umgebaut werden. Die Kabinen sind für Footballteams zu klein und das Spielfeld zu kurz. Der Ticketvorverkauf wird wahrscheinlich im Frühjahr starten. Dann heißt es schnell sein. Für die bisherigen NFL-Spiele in Deutschland gab es jeweils mehrere Millionen Ticketanfragen und die Karten waren dann nach wenigen Minuten weg.
Los geht's in diesem Jahr mit der Handball-Weltmeisterschaft der Männer am 14. Januar. Ausgetragen in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Also wirklich das erste große Highlight in diesem Jahr, Daniel Neuhaus mit einer Vorschau.
Deutschlands Handballer und die großen Erwartungen, die sind gestiegen nach Olympiasilber 2024. Rückraumspieler Julian Köster bleibt entspannt.
Ja, ich glaube, wir wollen alle auch daran anknüpfen, aber es wird nicht unbedingt super einfach oder ist nicht selbstverständlich, dass wir am Ende wieder unter den Top 4 sind.
Top 4, das Halbfinale ist trotzdem das unausgesprochene Ziel für Deutschlands Handballer. Alles andere wäre eher eine Enttäuschung. Bundestrainer Alfred Gislason richtet vor Beginn der Vorbereitung den Blick aber erstmal auf die 3 Vorrundengegner.
Die Polen, die Tschechen sind jetzt und die Schweizer
sind sehr ausgeglichene Mannschaften. In dieser Gruppe, alle vier Mannschaften können, jeder kann den anderen schlagen.
Gleichwohl weiß Gislason, was seine Mannschaft drauf hat, denn die ist
aus meiner Sicht einer der talentiertesten Mannschaften auf der Welt, sehr jung insgesamt.
Jung, trotzdem schon erfahren und vor allem erfolgreich. 14 Olympiasilbermedaillengewinner sind auch bei der WM im deutschen Kader. Das Gerüst der Mannschaft bilden Torhüter Wolf, Kapitän Goller, Abwehrass Köster, Spielmacher Knorr und Newcomer Ustschins. Und vielleicht erobert wie Ustschins bei Olympia ja der nächste junge Wilde die große Handballbühne im Sturm.
Natürlich hofft man jedes Mal, dass jemand, der da eine Chance bekommt zu spielen, genau das macht. Und wer das ist, ist mir egal. Wir haben jetzt einen Kern zusammen, die auch in der Breite immer besser wird.
Und auch als Team gut funktioniert, findet Julian Köster.
Ich glaube, wir sind wirklich eine Mannschaft. Also wir haben super unterschiedliche Charaktere, die auf dem Feld sehr gut miteinander harmonieren. Durch diese unterschiedlichen Charaktere können wir unterschiedliche Stärken wirklich mit reinbringen, was einfach bei so einem Turnier richtig wichtig ist. Weil es immer wieder verschiedene schwierige Momente geben wird, wo man verschiedene Dinge dann braucht. Und ich glaube, das zeichnet einfach diese Mannschaft aus.
Die Grundstimmung vor der WM. Optimistisch, pragmatisch. Alfred Gislason gibt die Richtung vor.
Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Turnier spielen können. Nur man wird immer gefragt über Ziele. Also mein Ziel ist erstmal das erste Spiel zu gewinnen. Und das ist immer besser so als umgekehrt. Du sagst, mein Ziel ist Finale, aber vergiss den Weg dahin.
Der Weg der deutschen Handballer beginnt mit dem ersten Vorrundenspiel am 15. Januar in Dänemark gegen Polen.
Das war jetzt nur eine kleine Auswahl an großem Sport, der in diesem Jahr zu erwarten sein wird. Es gibt noch viel mehr, zum Beispiel eine Reihe höchst interessanter Turniere abseits dessen, was wir so kennen und gewohnt sind. Thomas Kroh hat eine Übersicht über Wettkämpfe zusammengestellt, die dem geneigten Sportsfreund im vielfachen Sinne des Wortes sicherlich Spaß bereiten dürften.
Wen die ewig gleiche Abfolge aus Fußball-Dauerschleife, Darts-WM, Vierschanzentournee, Super Bowl, Tour de France etc. langweilt, dem sei High Heels Race an das in froher Erwartung pochende Herzelein gelegt. Um beim Stöckelschuhrennen als erster über die Ziellinie zu sprinten, bedarf es neben der nötigen Schnellkraft einer gehörigen Portion Geschicklichkeit, ist doch hier und da ein halsbrecherischer Absatz von mindestens 7 cm Höhe vorgeschrieben, dessen Breite nicht mehr als 1,5 cm betragen darf. Bislang gibt es keine Bestätigung dafür, dass es sich bei dieser Leibesertüchtigung um eine Erfindung des Weltverbandes der Orthopäden handelt. Das Wembley des High Heels Race befindet sich in Madrid auf der Pride Week. Ein Tipp: Profis umwickeln Fuß- und Hochhackige mit Panzerband für besseren Halt. Einen unstillbaren Hang zu absurdem Zeitvertreib schon seit Jahrhunderten haben die Eingeborenen Britanniens und Finnlands. Während diese Eigenart sich beim Volk jenseits des Ärmelkanals zweifellos auf dessen Verzehr von gekochtem Fleisch mit Minzsoße zurückführen lässt, ist es bei den Kindern Suomis vermutlich die Finsternis eines nicht enden wollenden Winters, der sie auf Wettbewerbe wie Frauentragen verfallen lässt. Bei der zu bewältigenden Strecke handelt es sich um keine konventionelle, sondern um einen recht fordernden Parcours. Die Weltmeisterschaft im Eheweiberbuckeln, Oikon Kanto geheißen, wird alljährlich in Sonkajärvi ausgetragen, in der Region Savo im Norden der Landschaft Nord-Savo an der Grenze zu Kainu. Das Gewinner-Duo erhält kein Preisgeld, sondern das Gewicht der Holden in Bier. Wer also auf einen Sieg mit möglichst hoher Prämie aus ist, der muss einen Spagat vollführen. Je üppiger die Angetraute, desto größer das Fass, desto geringer allerdings auch die Chance auf einen Triumph. Beim Zehen-Wrestling in Derbyshire spielen derlei Überlegungen keine Rolle. Hier geht es einzig und allein darum, den Gegner durch die Kraft im großen Onkel zu bezwingen. Ein Wettstreit, dem die Eingesessenen angeblich schon seit dem Mittelalter huldigen und in dem bislang keiner besser hakelte als der 17-malige Weltmeister Alan Nasty Nash, quasi der Novak Djokovic des Zehen-Wrestlings. Ebenfalls aus dem Land der Angelsachsen stammt das Käserollen, bei dem die Teilnehmer in Gloucester dem Vernehmen nach seit mindestens 600 Jahren einen Hügel hinunter dem Objekt der Begierde hinterherjagen. Das Weltchampionat im Handyweitwurf wird wiederum in Finnland ausgetragen, in Savonlinna. Den Weltrekord hält laut Internet der Belgier Dries Fehremans mit 110,42 Metern. Und auch Deutschland steht nicht mehr abseits. Seit Anfang dieses Jahrtausends in einem Dorf bei München die Weltmeisterschaft im Extrembügeln aus der Taufe gehoben wurde. sportfrei.
Das war unser kleiner Ausblick auf das Sportjahr 2025. Viel Spaß dabei, für welchen Sport auch immer ihr Herz schlägt in diesem Jahr. Und ich habe ganz vergessen, Stefanie Batschek noch zu fragen, worauf freust du dich denn am meisten in diesem Jahr, was Sport angeht? Vielleicht auch irgendwas, was mit Fußball nicht so viel zu tun hat?
Muss ich dich leider enttäuschen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Frauenfußball-Europameisterschaft, weil ich glaube, dass da aus deutscher Sicht einfach Großes möglich ist.
Vielen Dank an Stefanie Batschek. Mein Name ist Nikolaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.